willkommen bei Video Reloaded, deinem Podcast über Videokommunikation 4.0. Hier bekommst du spannende Insights, Know-how und Impulse für Videokommunikation in und von Unternehmen. Ich bin dein Podcast-Host Florian Gübser und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es rund um das Thema Onboarding, natürlich mit einem Schwerpunkt digitales Onboarding, und da gehen wir auch auf das Thema Videokommunikation an. Und mein Gast heute ist Ruth Egger aus der schönen Schweiz, aus Zürich. Sie ist Onboard-Managerin, die vor einiger Zeit, ja, sie sagte so schön, einfach kalt ins Wasser geschubst wurde, denn eigentlich von ihrer Berufsausbildung kommt sie aus einer ganz anderen Richtung, aber das soll sie uns doch lieber selber erzählen. Grüß dich, Ruth, schön, dass du heute in meinem Podcast bist.
Hallo, Florian.
Ja, grüezi sagt man doch genau. So schön in der Schweiz.
Grüezi miteinander.
Grüezi miteinander. Genau. Ja, ich habe viele Jahre in Zürich Lehraufträge und Workshops gegeben. Und das Erste, was ich gelernt habe, ich mit meiner Kindheit, wir haben uns ja vor, ich glaube, fünf Wochen haben wir uns sogar persönlich getroffen in Zürich. Da hatte ich einen Kundentermin. Und da hatte ich dir, glaube ich, schon erzählt, ich war ja sehr, sehr viel in der Schweiz, ich liebe die Schweiz, aber eins habe ich im Erwachsenenalter ganz früh gelernt: Versuche nicht als Deutscher zu Schweizerdütscheln, da kannst du nur verlieren.
Okay, stimmt. Ja, Florian, vielen Dank. Ich bin ins kalte Wasser geschossen worden. Ich war erst im Prozessmanagement und im Lean-Management, vorher kaufmännische Ausbildung. Und da war ich immer in großen Projekten nationaler Größe. Und das Onboarding von Neuen, das ist einfach immer auf meinem Tisch gelandet. Das war eigentlich gar nie böse gemeint, einfach weil HR sich geweigert hat, in diese Thematiken einzuarbeiten und die Unterstützung so zu geben, dass eben für die Neuen ein ganz schnelles Onboarding auf dem Tisch war. Deswegen ist das immer bei mir gelandet. Ich war eigentlich PMO und jetzt mache ich eigentlich seit 12 Jahren, mache ich Onboarding, digitales Onboarding von neuen Mitarbeitenden. Wenn es geht, immer auf der bestehenden Infrastruktur, weil die Ausbauung, das ist dann immer ein bisschen eine Kostenfrage, und bleiben wir da beim Einfachen. Genau.
Ja, und wir hatten ja auch schon, als wir uns getroffen haben, über das Thema gesprochen. Du beschäftigst dich natürlich auch im Thema Digitalisierung, hat ja auch sehr viel mit digitalen Medien zu tun. Erzähl doch mal ein bisschen von deinen Erfahrungen, weil was mich, und das ist ja auch so einer der Schwerpunkte meines Podcasts, Thema Digitalisierung in allen Bereichen mit Video, was mich da halt interessiert, welche Erfahrungen du da mit Video im Onboarding, im digitalen Onboarding gemacht hast.
Video-Onboarding, das wird sehr gut aufgenommen, also egal jetzt welches Alter, ob das jetzt 20- oder 50-Jährige sind, das kommt gar nicht drauf an. Ich nehme das ganz einfach auf, es gibt verschiedene Tools, es gibt verschiedene Handys und was auch immer, und dann kurze Beschreibung dazu und auf zum Beispiel auf einen SharePoint und eigentlich fertig damit. Also jetzt, heute habe ich eine tolle Infrastruktur, natürlich, zu Hause habe ich diesen Podcaster und tolle Kamera, das finde ich schon auch eine Ergänzung, aber es gibt natürlich Leute, die sagen, Firmen, nein, das ist uns zu teuer, dann greift man eben zur schlechteren Qualität, was ich nicht immer positiv finde. Aber da geht es ja in erster Linie um Inhaltvermittlung, um Dokumentation, um Wissenstransfer etc. etc. Und ausbauen kann man immer noch, und dich engagieren, glaube ich, auch.
Ja, auf jeden Fall. Weil ich bin gerade ein bisschen schockiert, dass ein Unternehmen bei einer Investition, ich meine, wie viel reden wir hier? Vielleicht 400-500 Euro. Franken circa, was alles zusammen kostet, dass das Unternehmen noch zu viel ist. Ich erlebe das auch, muss ich ehrlich sagen, dass selbst bei so kleinen Investitionen manchmal noch mit der Nase gerümpft wird, ob das überhaupt sinnvoll ist.
Genau.
Aber ich denke mir mal, gerade beim Onboarding ist zumindest das, was ich so bei unseren Kunden mitbekommen habe, die ja, wenn wir sie beraten und befähigen, Videokommunikation selber umzusetzen mit einem Studio, das wir ihnen einrichten, dann ist natürlich das Onboarding auch ein Thema. Und da ist halt auch die Qualität ein Thema, definitiv, weil die meisten haben schon Erfahrungen mit einfachen Lösungen gemacht. Und etwas, was ich öfters schon gehört habe, ist halt der große Vorteil bei Video, dass du natürlich individuell für jemanden was erstellen kannst, was er sich anguckt, aber du kannst halt auch sehr, sehr viele generische Inhalte produzieren und zur Verfügung stellen, die du halt eben nicht jedes Mal händisch oder 1:1 mitteilen musst. Wie sind denn da deine Erfahrungen?
Also digitales Onboarding oder mit den Videos, das ist in erster Linie ein Invest, natürlich einfach einmalig. Und dann muss das nur noch überprüft werden. Das ist enorme Zeitersparnis. Und wenn jemand jetzt abspringt und sagt, okay, das war's jetzt nicht, dann muss man nicht nochmal von vorne beginnen. Dann kann man der neuen Person, wenn es geht, die neuen Informationen abgedatet nochmals geben. Und das ist dann kein Riesenverlust. Kein ganzes Team leidet darunter. Das ist schon sehr, sehr positiv. Und kostenmäßig, wenn man sich vorstellt, wir sprechen da von fünfstelligen Beträgen, wenn jemand reinkommt und wieder rausgeht. Recruiting muss wieder beginnen. Und wenn das Wissen sozusagen dokumentiert ist per Video und auch noch die Tonalität auch passt, dann ist das nur ein Gewinn für alle. Also ich kann das nur untermauern und wie gesagt auf bestehender Infrastruktur, das finde ich immer eine gute Sache. Aber die Herausforderung ist ja nicht in der Technik, sondern die ist ja oft in den Abteilungen. Da wollen ja HR und CEOs und alle, die beteiligt sind, ich nenne es jetzt einfach mal ganz groß Stakeholder, ohne jetzt in die Details zu gehen, die wollen ja oder sind es das nicht gewohnt, da wirklich hinzuschauen und miteinander zu schauen. Deswegen, ich würde jedem, der einen Onboarding-Prozess hochziehen möchte, erstmal einen Workshop empfehlen, um wirklich gemeinsame Sicht zu erarbeiten und die Prozesse oder die Ziele, sage ich jetzt mal, die damit verbunden sind, aufzuschreiben und sich sozusagen gegenseitig abzunicken und sagen, okay, ich bin damit einverstanden. Sonst braucht man eigentlich, kann man die beste Technik hochziehen, das gelingt dann auch nicht.
Mhm. Deckt sich witzigerweise genau mit unseren Erfahrungen, auch mit meinen Erfahrungen bei Neukunden, weil wir machen es ja auch genauso. Erstmal mit einem Workshop Ziele abfragen, die ersten Prozesse, Formate und. Und da halt vor allen Dingen alle an einen Tisch holen. Sonst hast du einen Teil der Stakeholder, die anderen sind nicht dabei, kriegen es vor die Nase gesetzt und blockieren.
Genau, ja.
Kannst du beziffern grob, welche Ersparnis, wenn man jetzt digital arbeitet, nicht nur mit Video, aber sehr viel kann man ja mit Video machen, welche Zeit und finanzielle Ersparnis das mit sich bringt, weil ich denke mal, das ist ja in der heutigen Zeit, zumindest in Deutschland in der aktuellen wirtschaftlichen Situation, ein sehr wichtiges Kriterium.
Es kommt ein bisschen auf die Rolle drauf an, wenn du natürlich jetzt, ich sage jetzt mal in Entwicklungs-, also Softwareentwicklungsprojekten, da hast du immer die gleichen Informationen. Da würde ich mal behaupten, wenn die Leute bleiben und du hast immer wieder die gleiche, das gleiche Invest, sage ich jetzt nur zeitlich, denke ich, sind wir so bei 20.000, 30.000, die da einfach gespart werden. Und wenn du Führungskräfte hast, da musst du ein bisschen aufpassen, je nachdem, welche Rolle oder ob die jetzt Führungskraft mit oder ohne Auftrag sind, das kann dann schnell explodieren. Das kann dann so ins Fünfstellige gehen, wenn da was schief geht. Aber wenn das dieses Wissen wirklich auch transferiert wird, dann ist das schon Zeit und Geld, dass da wirklich gespart wird.
Ich bin gerade ein bisschen fassungslos, wie ein Unternehmen sich in die Hose machen kann, mal salopp gesagt, wegen einer Investition von mehreren hundert oder auch 1.000 Euro und auf der anderen Seite so viel Geld damit sparen könnte.
Ja, ja.
Also die Schranke ist im Kopf wie immer.
Ist im Kopf und ich habe eine Berufskollegin, die hat sich nur auf Dokumentation hat die sich fokussiert. Die macht eigentlich seit 30 Jahren nichts anderes, als in Firmen zu gehen, dokumentieren. Und ich habe sie dann gefragt, ja, Silvia, die wissen doch alle, wer pensioniert wird. Die wissen doch alle, wer Sabbatical und all diese Dinge tun. Dann hat sie gesagt, nein, das ist nicht so. Die gucken so lange weg, bis das irgendwie knallt und man sich bewusst wird, wie bei den Pirates of Caribbean. Da geht das Schiff dann unter und oh weh, oh weh. Sie wurde dann beim Schlimmsten, also das war echt ein schlimmes Projekt, sagte sie, wurde sie 6 Tage zuvor, bevor diese Person ging in Pension, wurde sie geholt und da hat sie gesagt, da hat sie schon geschwitzt, weil 6 Tage, das ist, wenn man das Wochenende wegnimmt, das ist eine knappe Woche. Und ja, das hat mich auch total erstaunt.
Wahnsinn. Und ich meine, wir sind jetzt bei dem Bereich, den ich eh noch ansprechen wollte, das Thema hatten wir auch bei LinkedIn, ich glaube heute sogar. Das betrifft ja nicht nur Leute, die weggehen von der Firma, sondern es betrifft ja in den nächsten Jahren einen gigantischen Anteil an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, nämlich die Babyboomer-Generation, die sukzessive geht und damit sehr, sehr viel Berufs- und Lebenserfahrung, die natürlich auch in die Berufserfahrung einfließt. Und ich bin immer wieder schockiert. Es ist überhaupt nicht mein Fachbereich. Ich bin da ja so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Also bei dem Thema, weil ich vor vielen Jahren eine Trainerin kennengelernt habe, die auch zu dem Thema gekommen ist, reingerutscht ist und mir hat erzählt, das ist bestimmt schon 4 Jahre her, dass damals sich auch noch keiner Gedanken gemacht hat, wie kriegen wir das Know-how jetzt irgendwie in der Firma konserviert. Klar, dokumentieren schriftlich, aber es gibt halt viele Bereiche, da hast du mit Menschen zu tun. Also ich weiß jetzt von der Trainerin, die ist sehr viel im karitativen Bereich unterwegs gewesen, in der Pflege zum Beispiel, sagt sie, da kannst du keiner Pflegekraft sagen, schreib mal deine Arbeitsabläufe oder wie macht man das auf, kannst du völlig vergessen. Mhm. Ne? Genau. Und auch, ich sag mal, Maschinenbau und solche Bereiche kannst du auch völlig knicken.
Ja, genau. Ja, vielleicht Maschinenbau oder die ganzen, ich sage jetzt mal Fließbandfirmen, da würde ich noch anmerken, da gibt es ja mittlerweile diese schlauen Brillen. Da gibt es Firmen, die haben sich auf das spezialisiert, dass sie die ganzen, ich sage jetzt mal, die ganzen Fehler dieser Maschinen, die filmen das dann, die kommen und filmen das für dich, die dokumentieren das und die neue Person, die muss eigentlich nur noch diese Brille sich aufziehen, diese Maschine kennenlernen und dann go. Also die lernt dann, wie mit umgehen, wenn ein Fehler kommt, welche Meldung was bedeutet. Aber ja, natürlich, der Aufwand muss betrieben werden, dass jemand kommt, dass jemand das filmt und dass jemand vor allem sagt, wie. Das ist oft die Frage. Und vor dem, ich denke, das ist eine natürliche Scheu, auch vor der Kamera zu sprechen, wenn man das nicht so gewohnt ist oder nicht so das Thema ist. Also ich habe anfänglich auch durch eine Wette, habe ich das erste Video mit Handy so aufgenommen. Hat eine Freundin hat gesagt, ja, wenn du bis zum Abend in Querformat mit dem Handy so und so ein Video sprichst, dann bezahle ich das und das. Und ich habe dann was Kleines, habe ich dann gewonnen und so habe ich meine Scheu vor der Kamera abgelegt. Aber das war nicht immer so, dass ich jetzt vor die Kamera gegangen wäre oder so ein Podcast, so wie jetzt mit Bild und so. Ui, vor 10 oder 15 Jahren hätte ich dir gesagt, ich danke dir sehr, aber nicht mit mir. Deswegen, ich kann schon Menschen verstehen, die Angst davor haben und eben denken, dass es mega schwierig ist. Aber man kann ja auch Wissen transferieren ohne Kamera, man kann auch die Texte einfach einsprechen und mit Audios arbeiten. Also ich denke, da muss man ein bisschen gucken auf den Typen Menschen. Mag der vor die Kamera, mag der das nicht? Möchte der lieber schreiben? Soll das eine KI einsprechen? Soll das jemand einfach aufnehmen? Also da gibt es ja Entlastungsmaßnahmen fast ohne Ende.
Man muss nur anfangen. Ja, meine Erfahrung mit Kamerascheu ist, neben einfach machen, was natürlich für jemanden, der eher so ein Machertyp ist, sehr einfach ist. Das ist die eine Sache. Das andere, deshalb ist ja unser Ansatz auch, Unternehmen zu befähigen, es komplett selber zu machen. Mhm. Und das möglichst einfach, also nicht jetzt mit monatelangen Workshops. Bieten wir auch an, machen wir auch, aber dann geht es um weiterführende Formate. Ne? Also ich meine, Onboarding oder Offboarding ist ja nur ein Format von vielen, was du mit Video machen kannst.
Absolut.
Aber eine Erfahrung, wie bitte?
Absolut.
Eine Erfahrung, die wir schon vor vielen Jahren gemacht haben, weil wir früher ganz viel zusammen mit einer Trainingsfirma sowohl Trainings digitalisiert haben für interne Trainings in Unternehmen, aber auch viele, ich sag mal, Kommunikationsvideos im Allgemeinen konzipiert und produziert haben, ist, wenn du eine Atmosphäre schaffst, wo diejenigen, die vor der Kamera stehen, halt entspannt sind. Das klingt so einfach, es ist eigentlich auch einfach. Nummer eins, wenn du einen Dienstleister hast, möglichst kleines Team, nicht mit 10 Mann anrauschen. Und noch viel, viel einfacher ist es, sie das selber machen zu lassen. Mhm. Denen die Infrastruktur hinzustellen, zu erklären, du musst nur den Knopf drücken hier, danach hast du nichts mehr zu tun, aber ne, mach's einfach, ich sag immer schön Freitagnachmittag um 16 Uhr, wenn alle weg sind, buch dir dann das Studio, probier dich aus, speichere die Sachen auf deiner Platte, dass keiner was sieht, wenn es dir unangenehm ist. Und so kannst du halt über ein paar Wochen, vielleicht brauchst du gar nicht so lange, einfach mal üben und die Scheu vor der Kamera verlieren im gesicherten Raum, ohne dass einer dabei ist.
Ja, absolut.
Und da haben wir auch schon einige Erfolge erleben können bei unseren Kunden, wo dann das Schärfste, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwann so nach ein paar Monaten kam ich die Rückmeldung, ja hier so und so, die und die, die ja mal bei uns im Workshop dabei war, die ist jetzt voll der Star hier in Anführungsstrichen, die steht dauernd vor der Kamera, die hat heimlich geübt.
Genau.
Ja, also genau. Das kannst du halt nur, wenn du es selber machst und nicht jedes Mal Dienstleister buchst.
Absolut. Ich habe da vielleicht einen kleinen Tipp für die Hörerschaft. Da gibt es diese kleine App für Desktop oder auch für Handy, je nachdem, wie jemand das jetzt sympathisch findet, diese BigView.tv. Das ist eigentlich ein Teleprompter. Und wenn ich jetzt Texte einsprechen muss, dann nehme ich erstmal den Teleprompter, damit diese ganzen Ähms und Achs und diese ganzen Dinge mal weg sind. Und man sieht dann ganz easy, dass das ist überhaupt keine Hexerei. Da ist wirklich, wenn es geht, ein Tischstativ, wenn es geht, die Headsets oder was auch immer. Und dann Knopf drücken und los geht's. Und natürlich, schneiden ist nicht schlecht, aber ist auch nicht unbedingt nötig. Aber ich finde das schon cool. Also da vergisst man dann, dass die Kamera überhaupt an ist, weil man konzentriert sich auf diesen Text. Natürlich ist es vorgelesen, aber finde ich jetzt nicht so tragisch für einen Anfang. Einfach mal beginnen, das ist auf jeden Fall die Devise.
Mhm. Und wenn man ohne Teleprompter arbeitet, übrigens ein großer Vorteil heutzutage, wo wir jetzt seit 1,5 Jahren KI auch in der öffentlichen Nutzung haben, ganz super easy, also zum Beispiel wir nehmen jetzt den Podcast, ist ja remote, über Riverside auf, das ist ein Online-Podcast-Studio, was auch Video mit aufnimmt. Hat den riesen Vorteil, die haben ein gigantisches Update dieses Jahr gemacht mit KI-Integration, sprich, wenn wir fertig sind, erstellt Riverside automatisch eine Transkription unseres Gesprächs. Mhm. Ich kann basierend auf der Transkription das Video schneiden, zum Beispiel die ersten 4 Sätze hier, wo wir noch so ein bisschen Geplänkel hatten, die kann ich rausschneiden, indem ich einfach den Text markiere und lösche.
Genau.
Und dann kann ich auch sagen, wenn ich es wollte, ich mache es nie, weil mir ist die Authentizität einfach wichtig und jeder ist so, wie er ist. Aber du kannst auch sagen, erkenne alle Äs und Öms und unnötigen Pausen, dann schneidet er die automatisch auch raus. Ist manchmal ein bisschen hakelig, gerade beim Video, weil es dann springt. Mhm. Und wenn du das machst, kannst du sagen, und jetzt mach mir davon die Transkription, dann hast du eine Transkription ohne Äs und Ös und Pausen. Die jagst du nochmal durch ChatGPT und sagst, okay, mach mir daraus eine Dokumentation, vielleicht schlag auch eine Struktur vor und so weiter und so fort. Das ist Wahnsinn, was da mittlerweile geht, wie du halt aus dem gesprochenen Wort mit Bild. Ich habe immer so schön das Beispiel, mir hat man jemand aus dem Maschinenbau erzählt, von einem Unternehmen, was Pumpen herstellt oder hergestellt hat für ja, so Wasserwerke oder Stauseen oder ähnliches. Und die sind halt schon einige Jahre im Betrieb, einige Jahrzehnte zum Teil. Da gibt es halt Dokumentationen von damals, was Wartung betrifft und in Instandsetzung und ähnliches. Und das wurde halt immer wieder abgedatet, aber sehr viel Wissen haben halt auch die Techniker, die das jetzt die letzten 15, 20 Jahre, 30 Jahre betreut haben. Das sind aber jetzt nicht unbedingt Menschen, die sich jetzt gerne hinsetzen und alles aufschreiben, wenn es wirklich Techniker sind. Und denen würde es wahrscheinlich einfacher fallen, einfach ein Video einzusprechen. Oder in einem Gespräch kannst du es ja auch machen. Kannst du eine Frage stellen. Erzähl doch mal, wie machst du das eigentlich jetzt, wenn hier, keine Ahnung, da die Schraube XY sich nicht löst.
Genau.
So, und dann erzählt er und dann kannst du ja super editieren und hast Text raus, hast Ton raus und hast Bild.
Genau.
Also Video ist das beste Ausgangsformat.
Absolut. Also ich finde Videos mittlerweile das Beste. Es gibt für mich nichts Besseres, weil das die Tonalität und die Stimmung und die Stimmlage und so, die sagen ja auch schon sehr vieles und das ist eben beim Text nicht unbedingt möglich. Also Prozesse aufzeichnen, das mache ich natürlich auch, Prozessanalysen auch, aber das sagt natürlich nichts darüber aus, wie das zu verstehen ist. Und wenn man da den Prozess jetzt am Bildschirm zum Beispiel erklärt, dann ist das schon nochmal eine ganz andere, sag mal, Hausnummer, wie wenn man da einfach ein Prozesshandbuch in die Hand gedrückt bekommt und sagt, okay, das ist mein gesammeltes Wissen von den letzten 5 Jahren, guck mal selbst. Das ist einfach so. Auch das Zwischenmenschliche kommt beim Onboarding, beim Digitalisieren, das kommt so stark raus. Und ja, Digitalisieren, das sagt schon alles eigentlich, aber es gibt trotzdem noch Leute, die mich anschreiben und fragen, hey, kannst du unseren Prozess, der ist meistens manuell, kannst du den überprüfen bitte? Und da muss ich meistens passen. Also da, ich bin einfach die Falsche, um jetzt manuelle Onboarding-Prozesse, ich kann das zwar sehr wohl sehen, wo die Lücken sind, aber das ist nicht mehr zeitgemäß, wenn ich das mal so ausdrücken darf.
Ja, also ich bin, wie gesagt, von deiner Aussage, was an Zeit und vor allen Dingen was an Geld gespart wird, wirklich immer noch zutiefst beeindruckt, weil ich hätte nicht gedacht, dass es in solchen Größenordnungen ist und erschreckend. Ich habe heute bei LinkedIn einen Beitrag noch gelesen, da ging es, worum ging es noch? Aber es war auch so das Thema, jemand meinte, er war einfach auch nur jedes Mal fassungslos, wenn er mitbekommt, zumindest in Deutschland, in vielen mittelständischen Unternehmen, wie da die Prozesse immer noch laufen, also wie vor 20, 30 Jahren. Und zwar in allen Bereichen. Gleichzeitig aber das große Jammern ist, wie schlimm noch alles ist, die Konjunktur ist miserabel, keiner kann sich mehr verlassen.
Mhm.
Und dann auf die Nachfrage, habt ihr mal eure Prozesse überdacht? Also jetzt mal gesamtunternehmerisch angesprochen. Dann nur ein Kopfschütteln kommt und irgendwie, ja, was soll man da, ne?
Ja.
Was soll man da ändern?
Ja.
Es ist erschreckend. Also gerade beim Thema Digitalisierung, da sind ja ganze Branchen, also Jahre, ja, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinterher gefühlt, zumindest im Kopf.
Ich hatte vor 2 Wochen eine Umfrage gestartet auf LinkedIn und die Umfrage, die hatte eine einzige Frage und zwar war das, hast du in deiner Unternehmung einen Onboarding, einen digitalen Onboarding-Prozess? Und das war dann ja und nein und was ist das? Und das war's. Und da diejenigen, die da geschrieben haben, was ist das, denen habe ich dann meine Checkliste geschickt und habe die angeschrieben und bedankt. Und der eine hat dann ganz nett, hat der zurückgeschrieben, sagt, er bedankt sich sehr, er ist jetzt noch angestellt irgendwo, aber sein aktueller Chef, der würde da zur Decke, wenn er schon nur das Thema digitales Onboarding oder Offboarding, Preboarding, all diese 4 Phasen, wenn er das schon nur hört, dann kriegt er die Krise. Und der schrieb dann auch, es ist für ihn erstaunlich, dass dieses Thema so unterschätzt wird. Und Onboarding ist eine Führungsaufgabe, ganz klar, auch wenn sie abgegeben wird. Aber irgendjemand muss das wirklich tun. Und natürlich ist das ganze Team da betroffen und das wollen viele gar nicht wahrhaben. Und ein gutes Onboarding, das dauert auch nicht so lange. Man sagt immer, ja, die ersten 100 Tage, oh, schwierig und so. Ist nicht so schwierig, wenn der Prozess passt. Dann gibt es einen Wochenplan und der ist natürlich auf die Rolle angepasst. Aber das ist ganz easy. Die Teilnehmer, die da reinkommen, wenn das jetzt viele sind, dann können die in ihrem eigenen Tempo können die lernen. Natürlich, wenn die Videos aufgenommen sind, etc., etc. und mit den Feedbackschlaufen, das funktioniert super. Dann ist immer, keine Ahnung, Freitagnachmittag um 13.30 Uhr, kurze Feedbackrunde, was fehlt dir, was brauchst du, ist noch irgendetwas hängig, hast du irgendetwas nicht verstanden, nächste Woche haben wir das und das. Und ja, wenn die Führung das einsieht und das wirklich schön hochzieht, dann ist das echt für alle. Das macht Spaß, das macht Freude und da gibt's ja jetzt diese Onboarding-Koffer. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das sind Onboarding-Gamings, die da jetzt auf dem Markt sind. Und da hast du eben diese, das sind so wie Werkzeugkoffer, die sind so 20 Zentimeter dick und so wie die echten, diese silbernen Werkzeugkoffer. Da kannst du eben verschiedene Dinge reinpacken, wie das Passwort und wo findet er was und wo sind die Ablagen und wo findet er, keine Ahnung, den Badge und die nächste Messetickets etc. Also die sind dann verriegelt mit Schlösschen und da musst du dann raten, aber natürlich, man muss ein bisschen gucken auf den Menschen, auch möchte der spielerisch onboardet werden oder einfach so wie gehabt, aber halt mit Videos etc. Also muss man ein bisschen abschätzen und auch fragen am Anfang. Am Anfang muss ich immer fragen, ist das überhaupt angebracht? Ist das überhaupt gewünscht? Also man kann nicht einfach sagen, ja, ich komme jetzt mit der perfekten Schablone und so funktioniert es. Das wäre, glaube ich, auch nicht der richtige Weg.
Ich denke aber gerade mit Blick auf die jüngeren nachkommenden Generationen, also alles jünger als ich beispielsweise, also sprich jünger als Mitte 40, auch super spannend. Ich hatte Anfang letzte Woche mit, ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist Marketingverantwortlicher in einem Maschinenbauunternehmen, Familienbetrieb, sehr, sehr spannend, also sehr spannend, was die herstellen. Und er sagte halt auch, also wir müssen was tun in dem Bereich. Seine Eltern sind, glaube ich, in der Geschäftsführung. Sein Großvater hat es gegründet, das Unternehmen. Die haben da auch ihm quasi Prokura gegeben, dass er sich drum kümmern kann, dass da was passiert. Und er sagt, das Erschreckende ist, wir machen ja schon wenig, sehr wenig in allen Bereichen, was jetzt digitale Kommunikation betrifft, ne, sind wir auch eigentlich nur am Anfang. Und wir sind schon in der Branche teilweise komisch angeguckt worden, weil die anderen halt gar nichts machen.
Genau.
Und er sagt, das ist so erschreckend. Ich schätze ihn mal so auf Anfang 30, vielleicht 32, 33. Und er meinte auch, wenn ich drüber nachdenke, ich google gar nicht mehr, meine ich, wie du googelst nicht. Naja, wenn ich irgendwas suche, suche ich bei YouTube. Also, das Nutzerverhalten, ich meine, das wusste ich, es gibt eine schöne Studie aus dem Jahr 22, glaube ich, dass 75% der Gen Zettler, dass die, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen, YouTube in irgendeiner Form konsultieren. Da habe ich meine Brüder gefragt, die sind die Generation und jünger, also 32, 27, 25. Dann kommt meine Tochter mit 22, mein Sohn mit 21, ich habe sie also alle um mich rum. Da googelt keiner mehr. Die YouTuben, das heißt, oder TikToken halt, ne? Wobei TikTok ist eher Unterhaltung, aber wie funktioniert was? YouTube. Hat doch keiner mehr Bock, sich irgendwas durchzusetzen. Wenn ich drüber nachdenke, früher Anleitung, Computer, irgendwas machen. das hat man sich durchgelesen. Okay, dann gehst du in das Menü und das. Und wenn du Glück hattest, war da noch ein Screenshot von der Software. Das läuft alles nicht mehr, weil alle, die halbwegs, sag ich mal, verstanden haben, wie man es effizient macht, nutzen dafür Software. Und jetzt der Bogen zurück. Wenn du die Babyboomer nicht mehr so im Markt hast, meine Generation oder unsere Generation ist dann, sag ich mal, Übergang, aber die nächsten Generationen danach, die kannst du vergessen mit analogen Inhalten. Klar gibt es auch welche, die mit 30 schon älter sind als ein 80-Jähriger, aber trotzdem, das Gros der zukünftigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist digitale Kommunikation gewöhnt. Und wenn man da als Unternehmen nicht verstanden hat, dass man da irgendwas machen muss. Und zwar jetzt nicht nur Onboarding, aber das ist ja, sag ich mal, neben dem Recruiting, was ja auch zunehmend digital läuft, auch mit Video, ist das ja der nächste Schritt, wie jemand mit dem Unternehmen in Kontakt kommt und da reinwächst. Ja. Dann verlieren echt viele Unternehmen den Anschluss. Und gerade in Branchen, die halt einfach unheimlich konservativ sind. Ich meine, warum sind Branchen konservativ und ändern nicht viel, klar? Also, weil es einfach auch bisher ohne ging, ne?
Das ist absolut. Also, ich kann das nur bestätigen. Mein Sohn ist jetzt 17 und der YouTubet alles. YouTube, er sagt, okay, die anderen Social Medias, die nerven mich nur. Aber wenn der was wissen will, dann YouTube, der bis der alles gecheckt hat. Da liest er dann die Texte erst nachher. Wenn das Video gut war, dann Text und sonst natürlich nicht. Also, das. Diese Umdenke, die muss stattfinden und ich bin jetzt auch so mittendrin. Ich muss mit ganz Jungen und mit ganz Alten sozusagen jetzt von der Wirtschaft gesehen. Ist nicht immer ganz einfach, aber trotzdem, es gibt wirklich Wege, dass das so hochgezogen wird, dass es auch passt. Also für die ältere Generation, da würde ich dann empfehlen, ein bisschen mehr Text noch dazu, ein bisschen Erklärtext, weil die eben, die fahren auch auf Texte ab in Kombination. Die Jüngeren, die brauchen das nicht und man kann ja die Texte einfach als optional drinnen lassen. Die sagen ja eigentlich dasselbe wie das Video, nur ist das halt, wie soll ich sagen, ein bisschen zielgruppengerecht oder wie man das so schön sagt. Genau.
Ja, vor allen Dingen, Video bietet ja alles. Ne, nochmal, du nimmst das Video auf, du lässt es transkribieren, den Text nochmal überarbeiten, vollautomatisch. Genau. Natürlich musst du drüber gucken, dass jetzt nicht die KI irgendwelchen Unsinn dazu dichtet. Genau. Ich hatte noch nie schlechte Erfahrung damit, wenn man ganz klare Angaben gibt, dass keine Information geändert werden darf. Ich mache das zum Beispiel bei Erstgesprächen, bei Kundengesprächen, selbst bei nachfolgenden Gesprächen, wo ich mir Notizen mache, ich tippe das alles sofort in den Rechner und sage, hier, das ist eine Gesprächsnotiz, bitte strukturiere mir den Inhalt mal und erarbeite die To-Dos daraus. Das ist genial. So, und so kann ich es aus dem Video in der Transkription auch machen. Ich habe das Video, ich habe die Audiospur vom Video und ich habe den Text. Genau. Das heißt, wenn es der SharePoint oder im Optimalfall die Plattform, es gibt ja so Mitarbeiterplattformen, kennst du sicherlich auch, Quibli zum Beispiel. Ich glaube, du bist sogar über Quibli zu mir auf mich aufmerksam geworden.
Genau, ne? Ich bin durch Quibli richtig kennengelernt. Genau. Ja.
Genau, und die bieten ja genau sowas an, dass du sagen kannst, okay, hier im Onboarding-Prozess Stufe 1 Thema XY, du hast das Video, du darunter kannst auch die Audiospur hören, wenn du willst, oder den Text. Genau. Man kann ja alles drei zur Verfügung stellen.
Das ist ja,
vom Video ausgehend simpel.
Ja, absolut. Absolut. Gibt es nichts mehr anzufügen. Ist genau so.
Ist halt nur im Kopf, ne? Das ist wie immer absolut. So das Problem.
Ja, ich weiß jetzt nicht, es gibt natürlich, man muss vielleicht noch ein bisschen über die Größen der Firmen sprechen. Da gibt es natürlich Firmen, die sagen, ja, wir sind nur ganz klein. Ich persönlich empfehle immer so ab 18, 19 Personen, die jetzt irgendwie arbeiten, empfehle ich dann eine HR-Software dazu zu nehmen. Also die Videos ist ja das eine, aber dass man dann mit der HR-Software diese ganzen Prozesse hochzieht und dass das dann auch automatisiert abläuft. Also es gibt natürlich noch eine, ich sag mal, High Class, da kannst du dann mit dem Autoresponder, da kannst du dann da noch mal ein bisschen mehr Zeit sparen, da bittest du dann die Neuen, sich über eine Landingpage einzutragen und dann holst du das Verständnis, dass die schon ab dem ersten Tag, also das heißt ab der Unterschrift, wenn der Vertrag unterzeichnet ist, dann bekommen die Informationen. Aber da brauchst du eben das Einverständnis. Und das sind viele Firmen, die das total ablehnen. Natürlich kann man das auch via Outlook oder wie die alle heißen, versenden. Einfach sagen, okay, wir haben eine Vorlage. Aber was machst du, wenn du 5 oder 10 neue hast? Dann muss der braucht das, der das, der das. Und so kannst du das einfach verschicken und kannst sagen, hey, hier guck dir das an. Hey, bitte da retournieren, da Unterschrift. Also das ist dann schon noch einmal eine Stufe höher. Aber wenn man das mal hat, dann ist der Nutzen enorm. Also ist dann die Frage, was wollen die Firmen investieren. Natürlich, ich sage auch immer, vergolden bringt auch nichts. Diese Prozesse sollen nicht vergoldet sein und die sollen auch nicht irgendwo in der Zeitung landen. Das soll auch nicht passieren. Aber ein vernünftiger und durchdachter, der Rolle angepasster digitaler Onboarding-Prozess, das erachte ich als absolut zeitgemäß.
Das ist ein sehr schönes Schlusswort übrigens. Weil es alles zusammenfasst. Aber wir sind noch nicht ganz am Schluss, denn ich habe am Anfang etwas vergessen, was ich, bevor wir ins Fachliche gehen, immer noch mache, mittlerweile. Heute drehen wir es mal um.
Gut.
Und zwar meine drei Fragen zu dir. Du hattest mir geschrieben, ob du dich auf irgendwas vorbereiten sollst, ob es einen Fragenkatalog gibt. Gibt es nicht. Bis auf die drei Fragen. Und die gebe ich niemandem vorher, damit die Antworten schön spontan sind. Weil jetzt hat es gar nichts mit digitalem Onboarding und Ähnlichem zu tun, sondern nur mit dir.
Sehr gerne.
Und zwar Frage Nummer eins. Ja, was würdest du gerne noch in deinem Leben lernen? Was wäre dir total wichtig, dass du das... Es klingt jetzt so ein bisschen... spirituell, aber so ist es eigentlich auch gemeint, bis zu deinem Lebensende noch kannst.
Ich würde gerne Geige spielen lernen.
Oh, okay. Mhm.
Ich habe viele Tasteninstrumente sozusagen gespielt und ich finde aber diese Geige, das kann auch Cello sein, das weiß ich jetzt nicht genau, aber ein Instrument mit Saiten und da finde ich eben die Geige ganz schön, aber natürlich nicht, wie soll ich sagen, nicht jetzt einfach so als Solo, sondern ich würde das schon auch gerne in einem, keine Ahnung, zu zweit, zu dritt, weiß ich noch nicht, aber mal beginnen. Das ist auf jeden Fall noch ein Ziel, das ich habe.
Okay, es ist nie zu spät. Meine Stiefmutter hat auch, glaube ich, mit 40 angefangen, Geigenunterricht zu nehmen.
Siehst du?
Also, siehst du? Aber E-Gitarre ist auch ein Saiteninstrument, wollte ich nur mal anmerken, weil ich spiele E-Gitarre.
Das ist cool. Möchte ich aber nicht lernen.
Passt, ja. Muss ja auch nicht, aber es ist auch ein Saiteninstrument. Genau. Du, Klavier ist streng genommen auch ein Saiteninstrument. Also streng
kann
genommen.
Man so sagen, wenn du den Flügel öffnest, ja.
Was spielst du? Du spielst Klavier wahrscheinlich als Ausgangsinstrument?
Ich habe Blockflöte gelernt, Altflöte, Klavier und Harmonika, sagt man das dazu? Nein, nicht Mundharmonika.
Ja, Blusharmonika hier so, ne?
Nicht fürs Mund, für den Mund, sondern diese, weißt du, diese Quetschen.
Ach so, hier Schifferklavier oder Akkordeon.
Akkordeon, genau. Diese vier habe ich.
Akkordeon statt Trossingen.
Genau, und ich habe seit 14, 15, ja, seit ich so fertig war mit der Schule, habe ich nie mehr Zeit gefunden, um Instrument zu spielen, obschon das etwas mega Schönes ist.
Ja, kleiner Tipp, Instrument ins Büro stellen. Ich habe auch nach dem Studium, also bis zum Studium habe ich in vielen Bands gespielt, Gitarre und E-Bass halt auch. Und im Studium, ich habe ja Tontechnik studiert, da war das dann, stand ich halt auf der anderen Seite und habe dann ziemlich schnell aufgehört, selber zu spielen. Und irgendwann, ich weiß gar nicht, ist bestimmt 10, 12 Jahre her, da hat es mich gerissen. Irgendwie hatte ich auch keinen Bock mehr auf Musikproduktion. Bin da eh vor 10 Jahren so langsam aus der Szene raus und vor 5 Jahren endgültig. Und dann habe ich wieder angefangen zu spielen, habe mir dann eine kleine Gitarrensammlung zugelegt und habe irgendwann festgestellt, dass es total genial ist. Ich schaffe es auch nicht jeden Tag, aber ich habe 2 E-Gitarren bei mir im Büro stehen mit einem kleinen Verstärker und einfach mal zwischen 2 Calls irgendwie die Sau rauslassen. Cool. Also einfach mal entspannen. Das ist so genial. Oder ich sitze jetzt gerade wieder aktuell ziemlich viele bei mir im Tonstudio, weil wir jetzt gerade auf ein paar Veranstaltungen waren und wir machen ja, wenn wir in unserem mobilen Pop-Up-Studio unterwegs sind, kriegen ja die Kunden oder die Veranstalter auch die Videos von uns im Nachgang und dann ist halt die Tonbearbeitung noch, hängt bei mir. Und so nach 2 Stunden irgendwie O-Töne restaurieren und so, dann hängt es mir dann irgendwie auch so ein bisschen zu Hals raus und dann spiele ich erstmal eine Viertelstunde ein bisschen Bass und Gitarre. Mhm. Bis dann meine Frau aus ihrem Studio rüberkommt und sagt, hey, willst du nicht mal langsam die Sachen fertig machen? Und dann geht's weiter. Also ich finde es sehr entspannt, von daher ist es anregend, so seine Instrumente festgestellt im Büro zu haben oder in Reichweite. Und wenn es nur 5 Minuten sind, also mich entspannt das immer total und vor allen Dingen macht es den Kopf wieder frei.
Sehr cool. Ich gehe dazu eben raus, jetzt kopffrei und so, da... Wir haben hier im Quartier haben wir echt coole Wege, sage ich jetzt mal, diese Naturwege. Und das ist für mich extrem wichtig, weil ich eben sehr viel sitze, sehr viel denken muss. Und da tun mir diese Kieselsteine, die Sonne, was auch immer, welches Wetter, ist mir eigentlich egal, tut echt gut. Also das kann ich auch jedem empfehlen, der viel sitzt und viel denken muss. Auch mal raus, Beine vertreten. Und ja, wenn man gegessen hat, sollte man ein paar Schritte tun, damit die Leber beginnt zu arbeiten. Aber das nur am Rande. Hier soll es nicht um Gesundheit gehen. Aber das ist doch etwas, was jeder Mensch implementieren kann. 5 oder 10 Minuten gehen und das nach dem Essen, dann geht es auch gleich wieder besser weiter.
Da sagst du was, weil wir sitzen hier auf dem Land, also Autobahn ist Luftlinie 2 Kilometer weg, aber ansonsten sind wir hier wirklich in schönster Natur. Manche sagen auch so ein bisschen wie das gallische Dorf, ne? Die ganze Welt ist verrückt, nur in Walldorf, da ist Käseglocke. Und wir haben 6 Minuten zu Fuß in die Firma. Und ich bin jetzt nicht bei uns in der Firma hier, unser Webinarstudio ist 2 Straßen weiter, brauche ich auch nochmal so 5 Minuten zu Fuß. Und wir haben direkt hinter der Firma und auch bei uns am Haus zu Hause direkt Feldweg und ab in die Natur. Und das Erschreckende ist, wir nehmen uns das regelmäßig vor, aber dann sind wir manchmal so im Tunnel. Mhm. Und dann kommen wir abends um 9 Uhr aus der Firma, scheiße, wir wollen noch spazieren gehen. Ja. Von daher, guter Impuls nochmal. Das werde ich mir heute mal zu Herzen nehmen und heute nach dem Mittagessen mal ein Ründchen gehen, weil wir können ja so wunderschön über die Felder mit Blick über die Eifel.
Ja.
Eigentlich
genau,
Traum.
Das ist echt was Gutes. Kann ich nur empfehlen.
Womit wir auch schon bei der nächsten Frage sind, weil die spielt ein bisschen auf das Konto, zahlt sie ein, geht in die Richtung. Und zwar, auch da wieder allgemein betrachtet, wie würdest du deinen Arbeitsplatz gestalten, wenn Geld keine Rolle spielt?
Ich würde genau gleich wie jetzt. Ich habe aufgrund meiner Rückenprobleme habe ich einen Stehtisch, den kann ich hoch runter, kennt jeder, so hoffe ich zumindest. Und einen großen Bildschirm, damit die Augen nicht wirklich so wenig wie möglich attackiert werden, weil der Bildschirm ist doch nicht unbedingt augenfreundlich. Und ich kann da jedem empfehlen, einen aufgeräumten Tisch zu haben, dann ist auch der Kopf frei sozusagen. Was ich vielleicht machen würde, wenn ich jetzt wenn das meine Wand wäre, dann würde ich wahrscheinlich eine Nische bauen lassen und den Bildschirm da verstecken lassen, Bild drüber hängen und fertig. Also wenn ich das könnte, dann würde ich das so machen, einfach, dass das nicht immer ersichtlich ist, auch wenn die Tür offen ist zu diesem Büro, dass man da nicht immer auf den Bildschirm starrt und dann so vergisst man auch nicht, ihn auszumachen. Ich vergesse den oft einfach auszumachen, sollte ich aber nicht. Wenn ich dann abends schlafen gehe, dann denke ich, das ist so 10 Meter weg, aber diese blauen Strahlen sind doch nicht so mega gesund. Deswegen, das würde ich noch ändern. Aber sonst denke ich, mein Büro ist ganz gut.
Okay, es ist interessant, wie die Fragen aufgefasst werden. Ich hatte jemanden, der sagte, ein Holzhaus in Kanada am See mit einer großen Fensterfront und der Schreibtisch mittendrin.
Oh, wow.
Also der hat sich gar nicht... Ne? Ja, siehst du, also
oh, mega.
Das ist interessant, auch für einen selber, wie man sich gerne mal limitiert, weil ich hatte extra gesagt, ganz allgemein, es war gar nicht auf deinen Raum bezogen, sondern Arbeitsplatz im Allgemeinen, weil das entspricht auch, also das mit dem See fand ich genial, ich weiß auch noch, wer das war. Der wollte auch Bogenschießen lernen, also hier so walisischer Langbogen, fand ich auch genial, weil der Wunsch, also See in Kanada, ja, kann ich mir vorstellen, da war ich als Teenager mehrfach, da habe ich nämlich den Austauschschüler meines besten Schulfreundes besucht damals und wir waren jedes Wochenende an irgendeinem See in British Columbia, in den Rocky Mountains,
war ach, schön.
Gigantisch. Alternative Schweizer Alpen, das gleiche in Grün, irgendwo auf einer Alm, große Fensterfront, über die Berge, Schreibtisch. Oder natürlich am Meer.
Ah, oh, das ist mega. Ja, das ist echt schön. Also da sind wir bei einem Thema, diese ganzen Workation-Themas, da bin ich so ein bisschen geteilt. Ich finde das schön, wenn man irgendwo hingehen kann, ein paar Tage, Laptop mit, okay. Aber ich denke dann trotzdem, der Erholungseffekt, wenn wir da dauernd die Maschine mitnehmen, also ich spreche jetzt von portablen Geräten, ob das jetzt Laptop oder Handy oder Tablet oder egal was ist, da habe ich immer ein bisschen Fragezeichen, wie das dann rauskommt, wenn wir an Orten, wo wir uns eigentlich erholen sollten, da trotzdem zurückziehen. Ich habe das im Frühling gemacht, waren wir im Tessin ganz kurz, 2-3 Tage. Der Erholungseffekt ist nicht der gleiche. Also die da sagen, yeah, Vacation super und toll. Ich lasse das mal in Klammern stehen.
Ist die Frage, wie es gedacht ist. Also ist wirklich die Frage, wie es gedacht ist. Also die Frage hier zielt nicht darauf, dass du sagst, okay, ich fahre jetzt in Urlaub und mache eine Vacation. Ja. Und das, was ich meinte mit Haus am See und da arbeiten, oder auch mein Wunsch und mein Ziel, eines meiner Lebensziele, ist auch nicht in Urlaub zu fahren, da zu arbeiten. Das mache ich seit 22 Jahren. Ja. Und ich kenne auch, ich kann das auch gut nachvollziehen, was du sagst. Wir waren jetzt gerade 16 Tage auf Kreta. Mhm. Vor 2 Wochen sind wir zurückgekommen. Mhm. Von den 14 Tagen, die wir wirklich in Südkreta, Haus am Meer, also wirklich von der Terrasse schön überdacht im Schatten sitzend, hattest du so 20 Meter bis zum Meer. Also war wirklich traumhafter Ausblick. Außenrum nichts los, also ganz wenig Touristen im Süden. Von den 14 Tagen habe ich bestimmt 10 oder 12 Tage irgendwas gearbeitet. Aber ich habe mich trotzdem erholt aus einem ganz einfachen Grund. Mein Kopf war endlich mal frei. Also ab der ersten Minute am Flughafen war ich auf einmal schon, so weißt du, alle Sorgen und so waren weg. Das habe ich noch nie gehabt. Ich war auch jetzt jahrelang nicht im Urlaub. Und auf einmal floss die Energie, wie es so schön heißt. Ich habe Ideen gehabt, das war unfassbar. Und dann macht es mich absolut wahnsinnig. Das hatte ich nämlich auch mal, hatte ich meiner Frau versprochen. Ich mache nichts. Ich saß einfach nur dann im Ferienhaus, guck blöd in die Gegend, habe Ideen ohne Ende. Und ich konnte damit nichts anfangen. Das macht mich dann richtig kribitzig. Also das kann ich gar nicht ab. Aber ich verstehe, was du meinst. Man darf halt nicht in die gleichen Muster, in die gleichen Rhythmen verfallen wie zu Hause. Morgens Handy, E-Mail. So. Das ist Mist. Das habe ich auch nicht gemacht. Jetzt auch auf Kreta nicht. Laptop hatte ich extrem selten an. Natürlich habe ich jeden Tag E-Mails gecheckt, weil wir auch in laufenden Projekten waren. Aber die meiste Zeit saß ich eigentlich nur mit einem Buch und einem Blog auf der Terrasse. War ein sehr spannendes Buch zum Thema Businessgestaltung das habe ich durchgelesen und auch schnell Ideen umgesetzt. Da habe ich riesen Fortschritte gemacht bei manchen Themen.
Cool.
Und danach konnte ich nach so 2 Stunden oder 1,5 Stunden konnte ich so entspannt zur Seite legen und relaxen.
Cool. Na, das ist doch also gut. Ich kann da nur kann das absolut nachvollziehen. Ich habe wenn ich auf Urlaub bin, immer die besten Ideen und die muss ich dann aber sofort aufschreiben und zu Hause sofort umsetzen. Sofort. Weil der Alltag, der holt dich ein und da sind da verschiedene Tagesabläufe, die holen dich einfach ein, die hast du im Urlaub nicht. Deswegen, ich habe dann oft viel Papier und viel Stift und Zettel rumliegen und die muss ich dann bündeln, Mappe und mitnehmen und ja umsetzen. Und das kommt aus der Energie, das stimmt, wenn man einen freien Kopf hat, das geht mir genau gleich.
Ja, also kann ich absolut nachempfinden. Wir machen das mittlerweile regelmäßig. Eine Freundin von uns, die hat bei uns hier in der Eifel, ist von uns knapp 40 Minuten entfernt, ein Ferienhaus. Und da können wir eigentlich jederzeit rein. Also sie selber nutzt es natürlich auch, aber sag mal, es sind so viele freie Zeiten, dass wir da jederzeit rein können für wirklich sehr überschaubare Kosten. Und da fahren wir manchmal einfach nur 4, 5 Tage hin, um zu arbeiten. Ja. Das ist mitten im Wald. Ja. Du guckst so aus dem Hang auf Bäume. Und das Erste, was ich jedes Mal, Joanna, meine Frau, auch da erlebe, wir kommen da an, wir setzen uns im Wohnzimmer am nächsten Morgen, meistens kommen wir abends an, einfach nur an den Tisch und gucken raus und du merkst wirklich so bildlich gesprochen, wie das Gehirn leer läuft, als hätte einer einen Stöpsel gezogen. Also weißt du, so Entspannung. Und wenn ich dann anfange zu arbeiten, da ist auch schnelles Internet, da kann ich wirklich auch gut arbeiten, konzeptionelle Dinge, das fluppt, da sind 10 Stunden, sind ganz schnell vorbei, aber ich sag mal, so ein Stapel an Sachen, die ich machen wollte, ist dann auch ratzfatz erledigt.
Ja.
Und das, finde ich, ist sogar noch besser, als zu sagen, ich fahre in Urlaub 2 Wochen und arbeite davon 1 Woche. Das ist einfach nur Tapetenwechsel.
Ja, ja, absolut.
Sehr schön. Die dritte Frage.
Da bin ich gespannt.
Ja, es gibt so ein paar. Ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ich habe die mir auch nicht selber ausgedacht. Mich hat jemand drauf gebracht auf solche Fragen, weil der hat mit mir einen Podcast in meinem Podcast gemacht. Der hat mich quasi in meinem Podcast interviewt und hatte so einen ganzen Fragenkatalog. Er sagte so mal, um den Menschen zu beleuchten, er ist Trainer und macht das sehr viel in der Richtung und hat das einfach mal angeboten. Und die Idee fand ich super. Und dann habe ich mir einfach mal ein paar spannende Fragen ausgesucht und auch ausgedacht. Und das sind die 3 besten daraus. Welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet? Und das heißt jetzt nicht, oder würdest du gerne begegnen, heißt jetzt nicht, dass die Person tot sein muss oder auch nicht, dass es eine historische Person sein muss. Aber welcher bekannten Persönlichkeit wärst du gerne begegnet, würdest du gerne noch begegnen und worüber hättet ihr gesprochen oder würdet ihr sprechen?
Ich wäre gerne Lady Di begegnet. Die ist so plus minus jetzt in meinem Alter, glaube 2, 3 Jahre jünger war die. Und was mich da fasziniert hat, dass die eigentlich von der Kindergärtnerin wegkam in dieses royale Leben. Und das dann irgendwie doch nicht, sie fand doch nicht Akzeptanz. Und das, ich fand ihre Geschichte sehr beeindruckend. Auch sehr traurig, hat mich sehr mitgenommen. Ich war da 18, als die gestorben ist. Und ich habe sie eigentlich nicht jetzt mega verfolgt, also bis ich 18 war. Aber was ich verstanden hat, das war so wie eine Zeit, nicht eine Zeitzeugin, oder das war einfach mein Weltbild, war so, dass die Lady Di, die gibt's einfach. Und die ist dann weggestorben. Das gleiche mit Michael Jackson. Die sind alle dann weggestorben. Und ich habe dann anhand von diesen Geschichten habe ich dann bemerkt, okay, das Leben geht immer weiter, es ist nichts endlich, und es wurde mir auch bewusst, dass ich in diesem Leben eine Chance habe, jetzt meine Expertise nach außen zu geben, aber auch den Menschen etwas mitzugeben, und dass das wirklich ein Geschenk ist, wenn man das tun darf, und dass das nicht einfach selbstverständlich ist und dass wir da nicht einfach, wie soll man sagen, da... Es gibt Leute, die achten das überhaupt nicht. Die nehmen das nicht als Geschenk, gar nichts. Die wollen nichts beitragen. Die wollen niemandem etwas geben. Die denken nur an sich. Und das sind eigentlich diese Gedanken, die ich mir gemacht hatte, als die Lady Di starb. Und nachher waren da viele Diskussionen. Und ich habe das selbst nicht so verfolgt, aber meine Mutter war da extrem. Die hat mir dann immer erzählt, hast du gehört das und das? Und als ganz jung, nein, natürlich habe ich das nicht gehört und ich wollte das auch gar nicht hören. Aber erst ein bisschen später, als da mein Sohn so in dem Alter war, als die Lady Di starb, und ich mir dann diese Begräbnisfotos angeguckt hatte und diese Dokus und all diese Dinge, habe ich mir dann gedacht, nichts ist selbstverständlich, nichts ist einfach so da. Natürlich können wir Erfolg buchstabiert sich durch Tun und natürlich durch persönlichen Einsatz. Aber die Gesundheit haben wir dazu nötig und wir haben das Umfeld nötig, wir haben das Wissen dazu nötig und wir haben auch ein Netzwerk nötig, das das eben auch verträgt und auch wünscht. Deswegen, für mich ist das ganze Leben, ist für mich ein Geschenk, und dieser rasche Tod hat mir einfach gezeigt, es ist so schnell, kann es fertig sein. Und ich mache ja selbst auch Sport, also ich weiß nicht, welchen Sport ich noch nicht gemacht habe. Ich glaube, Kampfsport habe ich noch nicht gemacht, aber Sport ist okay. Wirklich ein Risiko, da kann immer was passieren. Also wenn ich wandere, dann gehe ich ins Hochgebirge, da kann immer was sein. Im Moment bin ich gerade mal nur im Fitness. Mache da meine Kraftübungen, aber da kann auch was sein. Bis letztes Jahr bin ich geklettert, so in Hallen und so, bis 18, 19 Meter hoch, und da hatte dann mein Sohn einen Unfall und ist nichts jetzt mega passiert, aber er hat sich das Steißbein gebrochen. Und da kann immer was sein. Deswegen, ich hätte diese Frau gerne getroffen und ich hätte gerne ihr zugehört, welche Sorgen oder welche... Ja, wie soll man sagen, diese royalen Gedanken, die sie sich eben machen müssen und wie sie sich eben verhalten müssen, also die ganzen, wie verhalte ich mich wann, das hätte ich gerne mit ihr besprochen.
Ich glaube, also meine Frau hat irgendwann angefangen, die Serie The Crown zu gucken, habe ich dann auch mitgeschaut. Mhm. Gab natürlich, wie das zu erwarten wäre, natürlich ein Riesenproteste vom Buckingham Palace, ja, bezüglich der Inhalte und so. Und ist natürlich auch sehr mit Vorsicht zu genießen. Ja. Aber ich glaube, so einen leichten Einblick hat es schon mal gegeben, dass die Menschen, die in diesem System sind, eigentlich nahezu keine Möglichkeit haben, sich selbst zu entfalten und ihren persönlichen Neigungen nachzugehen. Es sei denn, sie machen es im Geheimen und dann wird nachher ein Skandal draus. Genau. Aber irgendwann bist du halt ziemlich drin gefangen. Also, und ich glaube, was ich so mitbekommen habe, war sie wohl die Erste, die das nicht akzeptiert. Also sicherlich gab es andere vorher, aber in früheren Zeiten wurde das dann einfach mit Gewalt unterdrückt und sie hat sich halt aufgrund ihrer Popularität halt nicht so unterdrücken lassen. Ne?
Genau, ja, genau.
Das finde ich schon schlimm.
Ja.
Also persönliche Entfaltung ist ein wichtiges Thema natürlich in der Gesellschaft, wenn man, das ist jetzt auch ein Riesenfass, was man aufmachen kann, wenn man ganzen Generationen immer erzählt, ihr seid super, jeder von euch ist was Besonderes, dann erzieht man auch so kleine Narzissten und kleine Terroristen. Das ist wie kleine Kinder, die man halt verwöhnt. Aber trotzdem sollte jeder Mensch im Optimalfall die Möglichkeit haben, sich im Rahmen der Möglichkeiten selbst zu entfalten. Und das ist, ich glaube, ein warnendes Beispiel dafür, wie etwas von außen toll aussieht, aber innen drin wahrscheinlich... alles andere als toll.
Ich denke, sehr dunkel.
Ja, und alleine. Ja. Also das war auch so ein bisschen, wo ich mich daran erinnern kann noch, die letzte Staffel, wo sie noch dabei war, ich glaube, die Serie ist jetzt zu Ende. Ich weiß gar nicht, bis wann die ging. Ende der 90er, aber die letzte Staffel, wo Lady Di mitspielte, war auffallend. Auch da wieder ist natürlich, ne, ist krass, gibt ja Studien darüber, wie Hollywood oder Filme das Welt- und Menschenbild von uns geformt hat. Von daher bin ich da auch sehr skeptisch oder sehr vorsichtig. Aber trotzdem, es war so ein roter Faden, war die Einsamkeit. Ne?
Genau.
Da denke ich mir auch, da hast du irgendwie wahnsinnig viel Geld und Möglichkeiten und bist trotzdem eine nur alleine.
Absolut. Also ich habe sehr viele Parallelen gesehen zwischen der Lady Di und der Sissi. Die ist ja da in der Schweiz irgendwo erstochen worden, da in Genf oder irgendwo. Und wir haben uns diese Ausstellung angeguckt, jetzt nicht, weil wir Sissi-Fans sind. Wir waren da in Wien und haben verschiedene Gebäude angeguckt. Auf jeden Fall diese Sissi, die ist ja auch depressiv und ich weiß nicht, echt allein ist die gestorben. Und ich denke, das ist wirklich eine Parallele, die man vielleicht schon sagen könnte. Das wird wahrscheinlich schon so sein, dass du, wenn du dich da bewegst, sehr allein bist, sehr allein gelassen und nicht verstanden und einfach, vor der Kamera lächelst du dann bitte und wenn die Kamera aus ist, dann ist das wieder einsam und allein.
Hm.
Genau.
Ja, so jetzt ist die Stimmung um einmal.
Schade.
Am Ende des Podcasts. Ja, ist halt so, meine Güte.
Ja, passiert.
Eine überraschende Wendung. Ne? Jeder, der jetzt reingehört hat und sich dachte, boah, cool, ey, digitales Onboarding, geiles Thema, brauche ich in der Firma. Der sitzt jetzt hier entweder mit der Flasche Whisky oder mit dem Taschentuch.
Ich hoffe doch nicht.
Hoffentlich nicht mit dem Strick in der Hand.
Das hoffe ich nicht, das wäre sehr schade. Das soll sich vorher noch bei mir melden.
Genau, ich bin für Whisky.
Also, alles gut.
Whisky ist gut, ja. Ein schöner schottischer Single Malt.
Du kannst meinen Kalenderlink reingeben. Ich werde da ganz sicher einen Slot nur für diese Leute, die jetzt den Podcast gehört haben, freischaffen.
Die Podcast-Geschädigten.
Ja, genau. Zuerst mich anrufen, bevor irgendwelche düsteren Gedanken. Ich werde wieder das alles wieder gut machen.
Sehr schön. Gut, hat mich sehr gefreut.
Mich auch, Florian.
Wir sehen uns bestimmt nochmal in Zürich.
Ja.
Und an alle, die zuhören oder auch zuschauen, schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann gib doch gerne bei Apple Podcast eine Bewertung, gerne auch schriftlich, 5 Sternchen da lassen und du bist ja eh schon da, gerne auch ein Abo. Dann bekommst du nämlich jede Woche, mein Podcast kommt ja jede Woche raus, jede Woche die neueste Folge.
Sehr gerne.
Und alle Infos, alle weiterführenden Infos, worüber wir gesprochen haben, die Links zu Ruths LinkedIn-Profil und Webseite, das findest du alles in den Shownotes zu diesem Podcast. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir noch eine schöne Woche. Auch dir, Ruth, natürlich, eine schöne Restwoche.
Dankeschön, Florian. Das wünsche ich dir auch.
Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Das war Video Reloaded, dein Podcast über Videokommunikation 4.0. Und denk immer daran, wenn nicht mit der Zeit geht, dann geht mit der Zeit.